Was macht eigentlich wirklich Eindruck als Führungskraft? Es ist nicht dein Titel, nicht dein Firmenwagen, sondern wie du dich verhältst, wie du sprichst, wie du Menschen behandelst. Und genau darüber spreche ich heute mit einem der renommiertesten Kniggeexperten im deutschsprachigen Raum. Wir klären, was moderne Umgangsformen mit echter Autorität zu tun haben und warum gute Manieren keine altmodische Spielerei sind, sondern ein stiller Machtfaktor in deinem Führungsalltag. Herzlich willkommen zum Podcast Führungskraft, der Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Ich bin Helge Schräder, und von mir gibt es erprobtes Leadership-Wissen, das den Menschen in den Fokus rückt. Heute habe ich einen Experten für Etikette, für Knigge, für Benehmen bei mir. Clemens Graf von Hoyos ist hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Clemens. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank, lieber Helge, für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
Schön. Ja, magst du vielleicht mal kurz, ich habe ja gerade schon deinen Namen gesagt, aber meinst du vielleicht mal kurz erzählen, wer du bist und was du so machst?
Sehr gerne. Also mein Name ist Clemens Hoyos und ich bin seit 14 Jahren selbstständig in der Erwachsenenbildung, inzwischen auch Inhaber der Knigge Akademie und beschäftige mich, das lässt der Name schon fast vermuten, intensiv mit Fragen rund um Etikette, Umgangsformen und Co., wobei mir auch die Abgrenzung zwischen all diesen Begriffen, was ist denn eigentlich Etikette oder was sind meinetwegen Umgangsformen, sehr wichtig ist.
Ja.
Und ich sage von mir selbst immer gerne, ich kann mir lediglich Namen sehr gut merken und darüber hinaus den Anschein erwecken, als könnte ich mich gut benehmen, was aber gar nicht so schlimm ist, denn der Trainer muss ja nicht der beste Spieler auf dem Platz sein. Also insofern, ich habe auch immer eine gute Ausrede, wenn ich mich mal daneben benehme, und ansonsten bereitet es mir wirklich sehr viel Freude, mit Menschen an meinem Wissen teilhaben zu lassen und zu sehen, wie groß der Nutzen tatsächlich ist für ein Individuum, aber auch für Unternehmen, Teams oder gesamte Organisationen hin zum Kunden. Und das erfüllt mich.
Ja, das glaube ich. Das ist wirklich spannend, und vor allen Dingen, wenn du das schon 14 Jahre machst, das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Wie bist du denn an die, ich sag mal, guten Umgangsformen gekommen? Also was hat dich daran so begeistert?
Also ich würde sagen, 50% verdanke ich meinen Eltern und einer sehr konsequenten und gleichzeitig aber liebevollen Erziehung. Und ich bin gerade selber Vater eines 2-jährigen Sohnes und stelle mal wieder fest, es ist gar nicht so, dass man Kinder erziehen kann, sondern man kann ihnen nur als Vorbild dienen. Und das haben meine Eltern offensichtlich mit Bravour gemacht, mit Herz und Verstand. Und ansonsten wurde das Interesse schon sehr früh bei mir geweckt. Also ich habe immer schon Seitelscheitel getragen, ich habe immer schon Hemdkragen getragen und halt diesen langen Nachnamen. Und ich wurde dann von meinen damaligen Klassenlehrerinnen vor die Mitschüler gestellt und dann hieß es: Clemens, erklär doch mal, wie man einer Dame in den Mantel hineinhilft, warum man das letzte Stück Paprika übrig lässt, ehe man es anderen anbietet und so weiter und so fort. Und es hat sich eben durchgezogen bis zum Abitur, dann bei der Bundeswehr, und es hat sich sogar im Studium fortgesetzt, als ich dann Mitglied eines Seglervereins geworden bin und die gesagt haben: Hoyos, mach doch mal einen Vortrag zum Thema Umgangsformen. Das habe ich dann auch sehr gerne gemacht, und aus den geplanten 45 Minuten wurde ein 4-stündiger Vortrag. Gar nicht, weil ich so viel zu erzählen hatte, sondern weil das Interesse so groß war und wir immer tiefer in die Materie einstiegen. Und spätestens seitdem ich 16 Jahre alt gewesen bin und das erste Schülerpraktikum gemacht habe, habe ich eben festgestellt, dahinter steckt auch ein echter Nutzen. Ja, es ist nicht nur so ein Shishi, Etikette und kleiner Finger weg vom Glas oder sowas, ja, was übrigens falsch wäre oder zumindest nicht ganz angemessen und geschickt. Und ja, dann kam eines zum anderen. Ein deutscher Sternekoch ist auf mich aufmerksam geworden, hat mich dann vor 500 Leuten gestellt. Und daraus entstanden dann mit Hilfe einer lieben Freundin die ersten 2 Kunden. Ein großes Münchner DAX-Unternehmen, und zwar nicht Wirecard, darauf lege ich Wert. Und darüber hinaus noch eine große Stiftung, für die ich dann tätig wurde, über mehrere Jahre sogar. Und ja, ab da war es dann weitestgehend ein Selbstläufer. Wobei ich dazu sagen muss, Selbstläufer, ja, Wachstum kam von alleine und das Interesse der Medien vor allem war groß und auch vieler Unternehmen. Aber ich habe gleichzeitig ja studiert und ich habe schlechte Studienleistungen immer entschuldigt damit, dass ich ja selbstständig bin. Und wenn es in der Selbstständigkeit mal nicht so gut lief, habe ich das entschuldigt damit, dass ich ja studiere. Also ich habe da immer den Weg des geringsten Widerstandes gewählt und immer gute Ausreden parat gehabt, wenn das eine oder das andere mal nicht funktioniert hat. Und jetzt ist es natürlich ein echter Job mit Angestellten und allem drum und dran.
Ja, spannend. Ich glaube ja, dass gerade, weil du gerade auch mit den Eltern das gesagt hast, weil bei mir war es zum Beispiel auch so, meine Eltern haben da auch sehr konsequent und liebevoll, hast du es gerade beschrieben, das wird es bei mir auch treffen, darauf geachtet. Und ich muss sagen, als Jugendlicher damals fand ich das echt total doof, immer die Hand auf dem Tisch zu haben noch und so, ne? Weil ich gedacht, wofür machen meine Freunde doch auch nicht? Aber ich muss ehrlicherweise sagen, heute bin ich meinen Eltern echt dankbar dafür und ich achte bei unseren Kindern da auch drauf und bekomme ähnliches Feedback auch von unseren Kindern. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man das halt auch, wie du schon sagst, als Vorbild vorlebt.
Ja,
Viele
großartig.
Dinge.
Schön, dass du es machst und schön, dass du es auch erkannt hast bei deinen Eltern.
Ja.
Jetzt drängt sich allerdings die Frage auf bei mir, inwieweit haben dich deine Eltern zu einer Führungskraft gemacht oder zu einem Führungskräftetrainer? Hast du
Ja,
dir
das.
da schon was abschauen können?
Ja, also ich auf jeden Fall. Also meine Eltern kommen beide aus dem sozialen Bereich und auch mein Vater ist auch in der Erwachsenenbildung tätig. Deswegen würde ich fast sagen, ist mir das wirklich schon so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Und ich habe da auf jeden Fall Dinge mitbekommen von denen, ohne dass ich es quasi gemerkt habe, die mir in meinem Führungsalltag geholfen haben. Und dann war es halt so, dass viele Dinge für mich irgendwie selbstverständlich waren, aber andere nicht. Und ja, so kam ich dann auch irgendwann zum Coaching.
Spannend. Sehr,
Ja.
sehr große Parallelen stelle ich hier fest.
Ja, auf jeden Fall. Viele denken ja, wenn ich an Knicke denke, dann denkt man irgendwie so an, du hast gerade schon den Finger hochheben beim Glas gesagt, aber so steifes Verhalten, steife Kleidung, ein steifes Lächeln vielleicht auch. Was würdest du sagen, ist so der größte Irrtum über moderne Etikette?
Dass es Regeln gibt. Es gibt gar keine Regeln, höchstens
Ja.
Empfehlungen. Und tatsächlich
Aha.
unterliegt jetzt weniger die Etikette als dieses gesamte Programm zum Thema Knigge einem sehr hohen Maß an Situationselastizität. Ja, also es gibt sicherlich so das, was wir als den Königsweg bezeichnen, aber den auch nur dort, wo man sich in einem konservativ gehobenen oder auch in einem etablierten Milieu befindet. Ja, da ist so recht klar definiert, ohne dass es jemals niedergeschrieben wurde, wie benimmt man sich denn eigentlich? Aber jedes andere Milieu hat ja auch eigene Formen des Benehmens, eigene Formen der Etikette, eigene Bräuche und so weiter. Und die kleinste Einheit sind immer zwei Menschen. Ja? Also ich bin mit dir, Helge, wahrscheinlich eine Spur anders, als ich zum Beispiel mit meiner vorhin erwähnten Kollegin Maria unterwegs bin.
Ja.
Und das eben ist dieser große Irrtum, ja, dass es Regeln gibt. Es gibt sie nicht. Es gibt höchstens Empfehlungen.
Aber diese Empfehlungen beispielsweise, die ändern sich ja regelmäßig. Habe ich jedenfalls so in Erinnerung, weil ich immer so ein Klassiker, den ich im Kopf habe. Wenn man nie niest, ob man dann gesagt Gesundheit oder ob man nicht sagt, das sind jetzt zum Beispiel Dinge, wo ich immer wieder mitbekommen habe, wo dann manche sagen, ja, das steht jetzt neu im Knigge, das darf man nicht mehr sagen. Kannst du uns da vielleicht mal belehren, wie das jetzt ist mit dem Gesundheit sagen?
Also zunächst mal, es kann nichts neu im Knigge drin stehen, weil derjenige, auf den das ganze Wissen zurückgeht, der ist bereits im Jahre 1796 in Bremen verstorben und liegt dort
Ach,
auch
inzwischen.
begraben im Dom unter einer schweren Grabplatte. Also insofern, im Knigge kann jetzt aktuell nichts stehen. Er hatte einen Nachfahren, Moritz Knigge, der auch sehr kluge Bücher geschrieben hatte, auch zum Thema
Ja.
Umgangsform. Aber wie verhält es sich jetzt gerade mit dem Thema Gesundheit? Das Problem ist, Papier ist endlich und auch die Aufnahmefähigkeit von uns Menschen. Also ich kann noch so präzise jetzt als Kniggetrainer, wenn du so möchtest, Helge, aufschreiben, wann und wieso sagt man Gesundheit oder wann tut man es eben nicht. Was in
Ja.
den Köpfen vieler Menschen hängen bleibt, ist, man sagt nicht Gesundheit. Übrigens gibt es Ähnliches mit dem Thema, eine Serviette fällt runter. Aber bleiben wir mal beim Thema Gesundheit und dann schauen wir uns die Serviette noch an, um da die
Ja.
Parallelen aufzuzeigen. Wie verhält es sich beim Thema Gesundheit? In diesem vorhin schon erwähnten konservativ gehobenen Milieu war es noch nie üblich, sich einander Gesundheit zu wünschen. Das heißt, wir schauen uns mal so die oberen 10% einer Gesellschaft an. Früher hat man die auch als die Leitelite bezeichnet. Heute haben wir eine vierteilige Leitelite. Es war das Herrschaftswissen und man wusste, man sagt nicht Gesundheit. Und das aus vier Gründen. Erstens mal, Gesundheit kommt aus der Zeit der Pest und man hat nicht anderen Gesundheit gewünscht. Sondern sich selbst. Ja, und zwar verbunden mit einem dreifachen Kreuzschlag, um eben gesund zu bleiben und sich nicht mit der Pest anzustecken. Der zweite Grund ist, warum man nicht Gesundheit sagt, gerade in diesem konservativ gehobenen Milieu, ja, das ich immer wieder hier erwähnt habe, ist, dass man damit die Aufmerksamkeit auf diejenige Person lenkt, die gerade mit Körpersekret mit jetzt da sitzt und nicht sieht. Ja, natürlich hochgradig unangenehm. Übrigens auch der gleiche Grund, warum man nicht um Entschuldigung bittet, wenn du selbst hast niesen müssen beispielsweise. Ja, ich habe nämlich den gleichen Effekt. Es zieht die gesamte Aufmerksamkeit auf dich und du weißt gerade gar nicht, wie dir geschieht.
Ja.
Entschuldigung bitten tust du immer nur dann, wenn du jemanden so ein bisschen Schlodder in den Nacken gepustet hast. Dann ist es durchaus angemessen. So. Der dritte Grund ist, es impliziert ja dieses Gesundheit, dass du krank bist. Ja, aber vielleicht hast du lediglich eine Pollenallergie, eine Hausstauballergie, vielleicht hast du ins grelle Licht geschaut, auch da müssen viele Menschen niesen, weil dieser Sehnerv und der Riechnerv oder was auch immer fürs Niesen verantwortlich ist, sehr nah beieinander liegen, habe ich mir erklären lassen. Und dann niest man halt und es hat gar nichts mit einer Krankheit zu tun. Und zu guter Letzt heißt es, und das ist wichtig, Körpergeräusche werden nicht bekundet. Ich sage ja auch nicht gut Krummel oder sowas, wenn dein Magen knurrt.
Ja.
Insofern fällt auch ein Gesundheit aus.
Ja.
So, und jetzt gilt das eben so für 10% aller Menschen. Das kann jeder natürlich übernehmen, wenn er das für gut und richtig hält. Jetzt gibt es aber 89,9% von Menschen, die das noch nie gehört haben, die noch nie so einen Berührungspunkt mit diesem konservativ etablierten Milieu gehabt haben und deswegen ja Gesundheit sagen. Und dann ist das auch gute Sitte. Das entspricht der Etikette.
Ja.
Und dann gibt es noch rechnerisch, wenn du aufgepasst hast, dieses 0,1%. Ja, das mag dann deine Peergroup sein. Und innerhalb deiner besten, der Clique deiner besten Freunde sagen sie halt dann Fresse, wenn du niesen musst oder wegwischen oder sowas. Auch das habe ich schon erlebt. Und auch das entspricht mehr oder minder der Etikette.
Ja, spannend.
Weil Etikette ja nur eine soziale Norm ist. Eine soziale Norm ergibt sich aus deinem unmittelbaren Umfeld.
Ja.
Und die Kunst ist es eben, um das schon mal vorwegzugreifen, sich auf andere einzustellen, ohne sich selbst zu verstellen. Das ist letztlich Knigge. So, und wie ist es beim Thema Serviette? Also du hast gemerkt, das war jetzt eine sehr lange Ausführung, nur zum Thema Gesundheit.
Spannend.
Ja, und beim Thema Serviette ist es ähnlich. Ja. Unsere kognitive Aufnahmefähigkeit reicht halt eben nicht oder auch vielleicht die Muße oder Geduld eines Autoren zu schreiben, wenn die Serviette runterfällt in einem Restaurant, hebt sie die Servicekraft auf. Und jetzt Klammer auf, erst nachdem du den Platz verlassen hast, Klammer zu. Zwischenzeitlich meldest du dich einfach diskret und bekommst dann eine neue Serviette auf Nachfrage. Und sehr gute Servicekräfte, bei denen brauchst du dich noch nicht mal melden, die kriegen dir einfach so eine Serviette.
Ja.
Und weil es eben anstrengend ist, all das zu formulieren und all das sich zu merken, ja, entsteht dann eben so dieses gefährliche Halbwissen um Pseudo-Etikette-Regeln, die ja letztlich nur Empfehlungen sind, weil es gibt niemanden, der das Verhalten sanktioniert, zumindest kein Gewaltenmonopolstaat wird jemals sagen, sie haben nicht Gesundheit gesagt, ab ins Gefängnis. Ja. Natürlich kann man bestraft werden mit sozialer Ächtung oder sowas.
Ja. Ja, und das kann ja zum Beispiel schon, wenn man jetzt irgendeine Etikette im Umkreis hat, wenn man da irgendwas falsch macht, dann kann das ja schon gewisse soziale Probleme mit sich bringen. Aber ich finde grundsätzlich so das Thema Umgangsform und gutes Benehmen, sage ich jetzt mal, finde ich auch, ja, also gerade natürlich für Führungskräfte, weil die natürlich auch sehr, sehr im Vorbild sind und auf die man auch immer wieder schaut. Also viele meiner Kunden sagen auch, wenn sie irgendwo ankommen, irgendwo reinkommen, dann achtet man natürlich nochmal besonders auf sie. Gerade natürlich auch dann beim Essen beispielsweise oder wie man sich verhält. Aber warum würdest du sagen, sind gute Umgangsformen vielleicht gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig?
Gute Umgangsformen haben ja verschiedene Auswüchse und Hintergründe. Zunächst mal das Wort Umgangsformen. Woher kommt das denn eigentlich? Umgangsformen heißen Umgangsformen, weil sie zuweilen umständlich sind, weil man gegebenenfalls nachteilige Umstände versucht zu umgehen.
So.
Was hat das mit unserer heutigen Zeit zu tun?
Ja.
Wir haben heutzutage einen Spießrutenlauf, wo wir versuchen, die Bedürfnisse von Minderheiten mit zu berücksichtigen, sprachlich uns gendersensibel zumindest auszudrücken. An eine Genderneutralität glaube ich persönlich nicht. Und all das ist eine Umgangsform, damit sich eben jeder gesehen, gehört und verstanden fühlt.
Ja.
Jetzt funktioniert das natürlich in einem auf Wirtschaftlichkeit angelegten Unternehmen nur bedingt. Deswegen ist es auch stellenweise in Ordnung, aber nur, wenn man sich dessen auch bewusst ist, so eine pragmatische Unhöflichkeit beziehungsweise funktionelle Schamlosigkeit an den Tag zu legen, weil sonst kommen wir am Ende gar nicht mehr zum Punkt und nicht mehr zum Arbeiten, wenn wir versuchen, alle möglichen Umstände zu berücksichtigen und gegebenenfalls negative Umstände zu umgehen. So, das ist mal so Grund eins und natürlich auch abgeleitet aus dem Wort selbst. Dann heißt es aber, dass wir jetzt gerade immer mehr Hard Skills haben, die durch eine KI wegrationalisiert werden. Insofern werden doch Soft Skills immer wichtiger. Und das Spannende ist, Knigge hat 1788 ein Buch geschrieben, das heißt über den Umgang mit Menschen. Wir können also Soft Skills hier austauschen mit People Skills. Es geht darum, wie gehe ich eigentlich mit Menschen um? Ja, und dieses Buch von 1788 gibt da wirklich schon, obwohl es damals die Psychologie und die Soziologie als eigene wissenschaftliche Form noch nicht gab, wirklich sehr aufschlussreiche Tipps und Einblicke. Zudem kann man mit der Wertschätzung, die ja eng verbunden ist, mit Umgangsformen einen schönen Kontrapunkt setzen zu unserem sehr hektischen Alltag. Ja, weil Wertschätzung bedeutet, dass wir uns füreinander Zeit nehmen. Zeit uns nehmen, um zum Beispiel hier diesen Podcast aufzunehmen, sich Zeit nehmen, um die persönlichen Bedürfnisse eines Angestellten mal zu hören, ja, gerade jetzt hier als Führungskraft beispielsweise. Ja. Und zu guter Letzt, und jetzt kommt wirklich nochmal so ein ökonomischer Punkt dazu. Es ist bekannt seit 2009, und es ist wirklich im Wortlaut, dass 10% aller Mitarbeiter, die kündigen, deswegen kündigen, weil sie ein unhöfliches, ja, hier Wortlaut, unhöfliches Arbeitsumfeld verlassen. Aha. Und es ist total egal, ob es die Führungskraft ist. Man sagt ja immer, man verlässt unfähige Führungskräfte und nicht irgendwie ein Unternehmen. Aber es geht um das unhöfliche Umfeld. Und es ist total egal, ob das jetzt andere, wie sagt man, Kolleginnen und Kollegen sind, die jetzt mich hier piesacken, oder eine Führungskraft, die einfach unfähig ist und deswegen unhöflich wirkt. Das ist ein großer ökonomischer Faktor. Jetzt rechne aus, du hast 1000 Mitarbeiter, 100 gehen, 10 von denen, weil es ein unhöfliches Umfeld ist. Jeder bekommt von denen ein Gehalt von 100.000 Euro. Wenn du jetzt einen Personalberater beauftragst, um eine neue Stelle zu besetzen, hast du pro Person 30.000 Euro, macht 300.000 Euro. Ja? Und ich glaube, dass dieser mittlere vierstellige Betrag, den wir aufrufen für ein Seminar, ein verhältnismäßig geringes Investment ist, mit einer sehr großen Wirkung, weil wir tatsächlich zeigen können, dass durch unsere Maßnahmen die Teams auch nochmal enger zusammenwachsen, dass die Fluktuation abnimmt in Unternehmen, und das ist das, wofür wir andrehen und tatsächlich einen realen und geldwerten Nutzen stiften können. Und übrigens, falls dich das nicht überzeugt, du hast ja 3 Kinder. Du kannst deinen Kindern auch sagen, es ist sogar nachgewiesen worden, ich meine von der Uni Gießen, dass wer Bitte und Danke sagt, zum Beispiel bei der Eisdiele oder auch im Dönerladen, größere Portionen bekommt.
Ach, spannend, ja. Ja. Aber da müsste ich ja ein zweites Mal hingehen, oder? Achso, oder bitte beim Bestellen, ja gut.
Nee, bitte beim Bestellen, genau. Also einfach bitte beim Bestellen sagst, ich hätte gerne, oder können Sie mir bitte eine Kugel Eis geben, das und jenes. Ja? Und wenn du eben bitte sagst, bekommst du automatisch eine größere Kugel. Wurde erforscht.
Ja, spannend. Ja, ich glaube, das ist halt wirklich etwas, also ich habe jetzt gerade so an unhöfliche Situationen gedacht, so einfach, wenn man auf dem Flur sich sieht und vielleicht nicht grüßt. Da weiß ich, dass ich jetzt immer mal wieder mitbekomme, dass mir gespiegelt wird, dass warum grüßen die mich aus der anderen Abteilung nicht? Solche Kleinigkeiten können ja manchmal auch schon zu unwohl sein und dann zu einer höheren Fluktuation irgendwann führen, ja.
Ja, also genau, wir können hier natürlich ins Kleine schauen, ja. Jemanden mit dem falschen Namen anzusprechen, das ist so ein Klassiker. Jemanden gar nicht anzusprechen, jemanden zu schneiden, jemanden ins CC zu nehmen oder sogar ins BCC, was übrigens Datenschutz unkonform wäre in vielerlei Hinsicht. Ja. Und, ja, da gibt es tausende Verhaltensweisen, gerade im Arbeitsalltag, die ungünstig sind. Gemeinschaftskühlschrank, ich nehme mir einen Joghurt von jemandem anderen, ich lege nicht Druckerpapier nach und gieße den Kaffee nicht neu auf, nachdem ich die letzte Tasse genommen habe. Was auch immer es ist, es ist alles eine Frage des Deals und der guten Umgangsform am Ende.
Absolut, ja. Und du erarbeitest dann mit den Teams sozusagen Regeln dafür, wie ihr umgehen wollt miteinander, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also es gibt zunächst mal 3 verschiedene Herangehensweisen, dieses Thema Knigge zu erarbeiten, kommt aufs Unternehmen drauf an und natürlich auf den Schwerpunkt, den die Unternehmen setzen möchten.
Ja.
Wenn wir jetzt, also warum werden wir gebucht, kann man mal voranstellen, die Frage. Ja. Entweder weil der Kunde, insbesondere Privatbanken beispielsweise oder auch so Luxus, Einzelhandel und Co., den Umgang mit einer affluenten Gesellschaft kennenlernen wollen. Ja, wie verhalten sie sich eigentlich angemessen gegenüber jemandem, der sehr viel Geld hat, so die UHNWIs und Co. So, das ist mal Grund Nummer 1, warum man uns bucht. Dann gibt es darüber hinaus noch viele Menschen, die eben, oder Unternehmen insbesondere, die sagen, wir wollen hier die Arbeitsatmosphäre verbessern, die Kultur im Unternehmen stärken. Und es gibt sicherlich auch noch ein paar andere Punkte. Ja, der Umgang mit Kunden ist sehr wichtig. Ja, jetzt nicht nur aus dem UI-Bereich und sowas. Also das sind so die Hauptgründe, warum wir gebucht werden. Und dann muss man sich überlegen, welcher Ansatz ist der beste für den Kunden. Es gibt einmal AAA, also Anstand, Ästhetik und Anschlussfähigkeit. Ja, wie bin ich ein guter Mensch? Wie funktioniert Stil und wie schaffe ich es, mit jedem Menschen klarzukommen? Dann gibt es die sogenannte CARA-Methode, da reflektiert man den Kontext, innerhalb dessen man sich bewegt, die Anlässe, in denen man sich wiederfindet im Berufsleben oder auch natürlich im privaten Leben, je nach Kontext. Dann, welche Rolle man selbst übernimmt und welchen Adressat man zu tun hat. Und das immer vor dem Hintergrund einer Wertschätzung und der Rücksichtnahme. Und zu guter Letzt haben wir dann noch das 4i-Modell entwickelt, zusammen mit meiner Co-Autorin Birte Steinkamp. Haben auch ein Buch dazu geschrieben, das heißt Anstand statt Ellbogen, ist sogar ein Manager-Magazin-Bestseller geworden, erfreulicherweise. Und da schaut man sich im Kern mal an, was sind denn meine eigenen Ideale? Welches Image habe ich oder möchte ich haben? Wie ist die Interaktion geartet? Also wie gehen wir miteinander um und welche Instrumente gibt es dafür? Jetzt müssen wir natürlich schauen im Vorgespräch mit dem Kunden, welche dieser Methoden und Herangehensweisen resoniert am stärksten und stiftet am Ende auch den größten Nutzen. Genau, und das sind so unsere Herangehensweisen und zum Glück verfängt immer eine dieser drei Ideen.
Ja, spannend. Ja, ich finde es total interessant, weil ich hätte zum Beispiel, also das Thema Wertschätzung und so, ich sag mal so Regeln im Miteinander, das sind halt auch Themen aus meiner Arbeit, die ich mit Klienten umsetze in ihren Unternehmen. Und finde ich spannend, dass wir da so viele Verbindungen haben, also noch weitere Verbindungen, die wir vorhin schon festgestellt haben.
Wenn ich da vielleicht noch was ergänzen darf, Helge.
Gerne.
Du hast deine ursprüngliche Frage, und ich bin ja so ein bisschen ausgewichen, merke ich gerade, war ja, erarbeitest du dann mit dem Team, das da vor dir sitzt, mit den Seminarteilnehmenden, Regeln? Und genau das versuche ich eben nicht zu machen. Bei mir ist es eher so ein Framework, ja, so Leitplanken, als am Ende ein Rulebook, also dieses berühmte Regelbuch. Es schadet nicht, Regeln zu haben, aber ich versuche, die immer auf ein absolutes Minimum zu begrenzen, weil Regeln natürlich auch einen selbst einengen. Ja, und es geht ja um Entfaltung, es geht um Innovation. Und ich glaube da sehr an die Mündigkeit jedes Einzelnen und sage deswegen
Absolut.
auch, Leute in der Reflexion miteinander, ja, nicht nur alleine, sondern auch gerade miteinander. Wie schaut denn für euch Wertschätzung aus? Ja, und dann gebe ich auch da ein Framework und werfe so fünf Begrifflichkeiten in den Raum und sage so, was macht das mit euch? Was davon wollt ihr mehr? Wovon wollt ihr mehr? Wovon weniger? Was ist nützlich? Was ist unnütz? Und ich hatte das vergangenen Donnerstag gar genau bei einem Baumanagementunternehmen. Ja, und ich habe einfach nur so zwei, drei Fragen in die Runde reingegeben und dann haben die sich darüber unterhalten. Und es ist so cool zu sehen einfach, wie sie sagen, ja, stimmt. Ja, sich darüber mal Gedanken zu machen, das bringt uns weiter. Ja, und da ging es nur um den Faktor Zeit. Für was wollen wir uns Zeit nehmen? Wofür nehmen wir uns gegebenenfalls zukünftig weniger Zeit? Zeit als Ausdruck der Wertschätzung, ja.
Ja, ich glaube, das ist sogar in der heutigen Zeit auch, dass man sich Zeit nimmt. Ich bin natürlich bei Führungsthemen bin ich eher beim Mitarbeitergespräch. Aber das ist ja auch eine Form der Wertschätzung. Wenn ich mir jetzt Zeit nehme für ein Gespräch mit dir und wir über deine Entwicklung sprechen, über die Entwicklung des Unternehmens und ich lasse den Mitarbeiter daran teilhaben, ist ja auch eine Form von Wertschätzung. Und ich vergleiche das immer, was du gerade mit dem Framework sagtest, so ein bisschen mit einer Autobahn. Mir ist das egal, ob du auf der linken, rechten oder auf der Mittelspur fährst. Hauptsache, du fährst mit sozusagen, ne? Und ich glaube, das finde ich einen wichtigen Ansatz, dass man halt auch nicht sagt, so, wir müssen jetzt jeden Tag muss der Clemens die Spülmaschine einräumen und der Helge muss ausräumen. Das macht am Ende des Tages ja auch keinen Sinn.
Ja, also auch schon wieder eine spannende Parallele, wenn ich das aufgreifen darf, Helge. Du hast gerade
Gerne.
das Bild der Autobahn gebracht. Ich zum Beispiel sage, im Kontext der Arbeit, also des Berufslebens, brauchen wir ein Höchstmaß an Professionalität. Und ich merke schon dann, wie alle Menschen zusammenzucken und denken, okay, jetzt dürfen wir keinen Spaß mehr haben. Aber Professionalität ist ja nichts anderes als Sachlichkeit, Freundlichkeit und zielgerichtetes Arbeiten. Und mir gefällt dieses Bild der Autobahn deswegen so gut, weil ich von kleinen Vektoren spreche, die alle im besten Falle auf ein gemeinsames Ziel zeigen. Ja, sobald auch nur ein einzelner Vektor so ein bisschen abweicht, haben wir schon mal die ersten Scherkräfte. Und wenn der Vektor sich vielleicht in die Gegenrichtung bewegt, heben sich die beiden Kräfte auf. Ja, und das Bild der Autobahn ist ja noch viel gefährlicher und kräftiger, wenn du plötzlich so einen Geisterfahrer hast, ja, der da komplett dagegen schießt gegen alle, dann wird's, würde ich sagen, hochbrisant und fürs Unternehmen kann das Ganze nur nachteilig ausgehen.
Ja, das stimmt.
Ja. Das stimmt. Aber es gibt Geisterfahrer, die glauben, dass sie die einzigen sind, die in die richtige Richtung fahren. Das ist immer besonders schwer.
Das habe ich auch schon gehört. Ja. Gibt es denn, wo von Geisterfahrern vielleicht sprechen, gibt es Situationen, wo du manchmal so denkst, boah, hier könnte aber ein bisschen Etikette oder ein bisschen Knigge, wäre hier mal Gold wert?
Also ich versuche, nichts und niemanden zu be- oder verurteilen in meiner Freizeit. Natürlich bin ich nicht so ganz davon gefeit, mir Gedanken darüber zu machen. Jeder von uns reflektiert über das eigene Verhalten oder auch über das Verhalten anderer.
Ja.
Auch ich bin nicht davor gefeit, mal zu denken, das hätte besser auch laufen können. Wobei ich mir da auch dann immer wieder die Frage stelle, was ist denn hier gerade der Kontext und was ist der Anlass und wie hoch dürfen überhaupt meine Erwartungshaltungen sein?
Und warum handelt
der Hotel,
wie er handelt, ne?
Wie bitte?
Und warum handelt er so, wie er handelt? Das hat ja meistens.
Warum handelt er so, wie er handelt? Genau. Also auch dafür gibt es immer eine gute Erklärung oder eine gute Ausrede, wissen wir. Aber in einem Fünf-Sterne-Hotel zum Beispiel habe ich einen viel höheren Anspruch an einen Service als jetzt bei mir beim Italiener um die Ecke.
Ja. Ja.
Erstaunlicherweise werde ich häufig beim Italiener um die Ecke nochmal eine Spur besser bedient und der Service ist einfach eine Spur geschliffener. Mag vielleicht an den italienischen Genen liegen oder so. Aber das jetzt mal aside. Genauso auch bei Unternehmen, ja. Wer sich in einem Premium-Segment bewegt oder behauptet, er hätte eine Premium-Dienstleistung, bei dem bin ich von Natur aus oder von vornherein schon strenger in der Beurteilung der gesamten Dienstleistung, des gesamten Auftretens, als bei jemandem, der sagt, hey, wir sind hier eine Garagenklitsche, Start-up aus der Garage herausgegründet oder so. Das sage ich cool, ja. Also da steht dann für mich noch viel mehr das Produkt im Mittelpunkt als der Mensch. Ja. Mhm. Und die werden sich auch noch einruckeln und zusammenfinden, um hier einen geschmeidigen Umgang zu finden. Ja, also deswegen, es kommt sehr stark darauf an, Helge, wo ich mich gerade befinde, wie streng mein Urteil am Ende ausfällt. Okay, ob jetzt Knigge noch nötig wäre oder nicht. Und also, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe das große Privileg, viel in Fünf-Sterne-Hotels zu sein, viel mit hochgradig spannenden, glanzvollen Unternehmen zu arbeiten, auch dem Namen nach glanzvoll. Und häufig ist dann der Eindruck, wenn man mal drinsteckt, es ist doch auch nur eine Würstelbude.
Ja.
Und das sind wir übrigens als Knigge-Akademie auch. Also der Blick von innen ist immer noch mal ein Blick als der von außen. Ja, also auch bei uns läuft nicht alles immer reibungslos. Aber wir setzen uns regelmäßig zusammen und überlegen uns, wie können wir die Prozesse schärfen? Wie können wir noch näher am Kunden dran sein, uns noch mehr Zeit füreinander, für die Bedürfnisse des anderen nehmen, aber auch für den Kunden? Also bei uns findet eine ständige Reflexion statt. Und das ist womöglich das, was uns noch mal unterscheidet von anderen Unternehmen.
Das, glaube ich, ist auch wichtig, ja. Dass man sich da auch wieder die Zeit nimmt, ne?
Mhm.
Wir hatten ja vorhin so über das Glas, dass man die Hand spitzt oder beziehungsweise den kleinen Finger hebt. Oder so, gibt es so klassische Fettnäpfchen, muss jetzt gar nicht beim Essen sein, aber die du immer wieder feststellst bei, vielleicht auch bei Führungskräften, aber die einfach besonders oft auftreten?
Ja. Also bei Führungskräften gibt es meines Erachtens ein Fettnäpfchen und das lautet heute so, morgen so.
Ja.
Der gesamte, also Etikette oder was auch immer, wie auch immer wir jetzt hier diese Begrifflichkeit nennen wollen, Manieren, Umgangsformen.
Mhm.
Ein großer Wert dieser Umgangsformen ist doch, dass das Miteinander erwartbar wird.
Ja.
Ich weiß, woran ich bin. Ja.
Ja.
Wir reichen uns zum Gruße die Hand. Ich sage guten Morgen, Helge. Ja, und nicht, heute sage ich gar nichts, weil ich noch keinen Kaffee hatte. Morgen falle ich dir um den Arm.
Mhm.
Ja, und was kann es noch sein? Ja, heute machen wir den Fokus auf Seminare für Kinder. Der Gedanke alleine darf ausgesprochen werden. Ja, aber es sollte kein direkter Pivot sein in der gesamten Unternehmensstrategie. Klar, dass wir jetzt in der VUCA World leben, macht ein Pivot ständig und überall nötig.
Ja.
Aber es ist extrem ermüdend, wenn das jeden Tag passiert und man eben nicht long on vision ist, also nicht genau weiß, wo möchten wir denn eigentlich hin. Das ist so für mich das größte Fettnäpfchen, in das eine Führungskraft treten kann. Ja, das macht alle unruhig. Und dann gibt es eben diese schöne Analogie, diese Moderationstechnik. Wer moderiert, auch gerade als Führungskraft, der lenkt. Wer lenkt, schafft Orientierung. Wer Orientierung schafft, schafft Sicherheit. Und wer Sicherheit schafft, schafft Harmonie. Und ich finde, damit ist schon alles gesagt, was man als Führungskraft machen muss.
Ja.
Also, womöglich siehst du das nochmal ein bisschen anders. Du bist tiefer drin in der Thematik. So, aber jetzt so die klassischen Fettnäpfchen. Also wenn ich versuche zu abstrahieren, wäre es dieses Overpromise und Underdeliver. Mhm. Ja, jemand, der zu mir sagt, dass er perfekte Umgangsform hat, da schaue ich besonders streng hin. Ja, wenn jemand sagt, ich bin die perfekte Führungskraft, dann schaue ich besonders streng hin. Und witzigerweise fällt mir da auch eine ehemalige Kollegin ein, die heute Vorträge gibt zum Thema Führungskräfte und so weiter. Und also ich gönne ihr jeden Erfolg. Aber wenn man mal ihr eigenes Team anschaut, ich habe kein Unternehmen erlebt, wo die Fluktuation so hoch ist. Ja, da denke ich immer so, sollte schon Konkurrenz sein oder sollte es vorausschicken, dass du vielleicht ein guter Trainer bist, aber der Trainer eben nicht der beste Spieler auf dem Platz sein muss. Ja, damit schon mal die Erwartungshaltung so ein bisschen niedriger ist. Genau, und ja, klar, wir können jetzt die Klassiker nennen, mit offenem Mund essen, schmatzen und so weiter und so fort. Aber auch da muss man wieder sagen, es ist eine Frage des Anlasses, des Kontexts und der Adressaten. Ja? Also mir fallen Kulturen ein, da ist Schmatzen erlaubt, ja, und sogar gewünscht. Auch Schlürfen beim Trinken. Wenn wir dann aber als Europäer in China schlürfen, hört sich das für deren Ohren komisch an, weil wir falsch schlürfen. Also insofern, man kann hier nicht per se von Verboten und Fettnäpfchen sprechen. Und am Ende müssen wir auch immer wieder feststellen, es gibt nichts Peinliches, es gibt nur Menschliches.
Ja, das ist auch ein schöner Grundsatz, ja. Ja, ich glaube, so gerade so diese Berechenbarkeit, zu wissen, wofür man steht, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und du hast vorhin ganz am Anfang so dieses Authentische gesagt, so ist, dass ich halt authentisch sein will. Und ich finde halt auch, also irgendwie gehört da halt auch so ein richtiger Umgang, ein richtiger, ich sag mal, nenn es Benimmregeln beispielsweise, die ich mir selber auch erlegt habe. Aber es ist ja eigentlich auch nichts anderes als ja Grundwerte oder Grundsätze für mich als Mensch. Die haben ja nichts unbedingt mit dem Knigge zu tun, ne?
Genau, und ja, und dann eben wieder doch, weil es doch bei Knigge auch sehr stark um dieses Thema Werte geht, ja, und auch Werte schätzen, Wertschätzung und so weiter, den anderen schätzen, den anderen annehmen. Ja, nur dadurch entsteht ja erst ein gutes Miteinander. Und zum Thema Authentizität, da muss man so zwei, drei Sachen in meinen Augen mal sagen. Nicht nur, weil es ein inflationär gebrauchter Begriff ist, sondern weil auch Knigge gesagt hat, sei, was du bist, immer ganz und immer derselbe. Und niemand kann aber heutzutage beantworten, wer bin ich, also die wenigsten können beantworten, wer bin ich denn eigentlich? Ja, dann hangelt man sich irgendwie so an irgendwelchen biografischen Daten ab, 88 geboren in Regensburg, in meinem Fall dann mit kaum 4 Jahren nach München umgezogen worden, hier Grundschule, Abitur 2008, Bundeswehr, dafür, und langweilig, ja, das ist doch nicht der Clemens, ja, weil ein Clemens definiert sich beispielsweise über seine 3 bis 5 Kernwerte, Besonnenheit, Aufrichtigkeit, Moral, Loyalität und Disziplin. Ja, und das ist das, worauf sich meine Mitmenschen am Ende hoffentlich verlassen. Und wenn ich weiß, andere Menschen sind da einfach anders drauf, dann versuche ich sie anzunehmen, ja, und nicht nur zu tolerieren, muss sie nicht gleich wertschätzen, aber so funktioniert meines Erachtens gute Zusammenarbeit. Das ist mal Authentizität Nummer 1. Ja. Authentizität Nummer 2. Authentisch kann man nur in seiner jeweiligen Rolle sein. Ja, bin ich heute als Führungskraft unterwegs? Bin ich als Führungskraft im One-on-One? Bin ich als Führungskraft im One-to-Many unterwegs? Also auch hier divergieren die Rollen ja immer so ein bisschen. Das heißt, authentisch kann man nur in seiner Rolle sein. Und Authentizität darf zuletzt, das ist Punkt Nummer 3, auf keinen Fall ein Freifahrtschein für schlechtes Benehmen sein. Mhm. Weil für mich gibt es, letztlich beantworte ich damit eine Eingangsfrage, doch genau 4 Tabus im Business. Okay, und Nummer 1 ist Leiden. Ja, ja, diese Menschen, die immer so, ist so furchtbar alles. Und das ist doch hochgradig toxisch. Ja, Menschen, die am Montag aufstehen und sagen, 6 Uhr, Montag, Schlange beim Bäcker, es regnet, Loch im Donut und so weiter und so fort. Das ist eine absolute Katastrophe. Ja. Also das ist Tabu Nummer 1 für mich. Ja. Tabu Nummer 2 ist Lästern. Tabu Nummer 3 ist Unpünktlichkeit und Tabu Nummer 4 ist der inflationäre Umgang mit Visitenkarten.
Ja,
spannend. wirkt immer so, als hätte man sie sehr nötig. Also das sind für mich so die klassischen Tabus oder Fettnäpfchen im Business. Alles andere ist, wie sagt man, verhandelbar.
Finde ich super, finde ich super. Es sind vor allen Dingen Tabus, die ich auch völlig unterschreibe. Vor allen Dingen dieses Leiden und diese Opfermentalität finde ich auch ganz schwierig. Kann ich dir voll und ganz zustimmen.
Darf ich hier kurz politisch werden, Helge?
Sehr gerne.
Jetzt nicht nur durch die Zollpolitik Trumps und den Zugeständnissen der EU
Ja.
an Trumps Forderungen. Auch schon davor habe ich mir immer gedacht, ein starkes Europa braucht zweierlei Dinge. Ja, gute Wirtschaft und ein gemeinsames Militär, also eine gemeinsame Armee. So, und jetzt habe ich das große Glück, immer mal wieder mit Menschen zu tun zu haben, die dahingehend auch einen gewissen Einfluss haben. Und vielleicht noch ein bisschen weiter ausgeholt. Ich bin der Meinung, jeder Unternehmer, ja, und damit auch jede Führungskraft, muss pro EU sein. Ja, weil ohne eine starke Wirtschaft gibt es das Unternehmen nicht mehr, der Markt schrumpft und so
Absolut.
weiter. Ja, und dann können wir gleich alle nach Hause gehen. Und aber
Ja.
genau das erlebe ich auch, wenn ich eben diese Punkte mit eben den Funktionären oder Menschen mit Einfluss in der Politik diskutiere. Die stecken ihre Hände in die Hosentasche, zucken mit der Schulter und sagen, boah, das ist dann aber schon ein dickes Brett, das wir da bohren müssten. Die sprechen schon im Konjunktiv, ja, also. Das checke ich nicht. Ja, da bin ich raus. Da bin ich einfach raus. Ja. Also woher kommt diese Lethargie, diese Unlust und der Unwillen, etwas zu tun? Das bringt mich wirklich auf die Palme.
Ja, verstehe ich auch oft nicht und ich erlebe das auch teilweise, dass Führungskräfte sagen, ja, meine Mitarbeiter müssten mal so oder das machen oder hätte der Mitarbeiter mal so reagiert, dann denke ich immer, ja, das ist aber auch mit deiner Aufgabe, dass du den Mitarbeiter da entsprechend führst, dass er sich so verhält oder beziehungsweise, dass ihr gemeinsam in die gleiche Richtung blickt. Das ist halt auch immer, finde ich, Aufgabe der Führungskraft und nicht unbedingt, also man kann natürlich auch, gibt es da Situationen, wo auch der Mitarbeiter seine Teilschuld hat, aber am Ende des Tages ist es meine Verantwortung und ähnliches Thema wie bei dir, was du gerade genannt hast, sehe ich genauso, ja.
Da sind wir auch schon wieder mittendrin bei Knigge. Ja, you get what you
Ja.
tolerate, heißt es ja zum einen. Ja. Und
Absolut.
zum anderen,
Ja.
es heißt ja streng genommen in der Etikette, das Fehlverhalten anderer wird geflissentlich überblickt. Ja, ich würde dich jetzt niemals korrigieren, Helge, wenn du was Falsches sagst oder sonstiges, weil es einfach nicht mein Auftrag ist.
Aber
Jetzt
das
bist du
stimmt.
aber Führungskraft oder Führungskräftetrainer. Dann passiert gleich eines von beiden Szenarien. Du darfst immer dann jemanden korrigieren, wenn du entweder einen Erziehungsauftrag hast, wie bei deinen Kindern, oder aber
Ja.
disziplinarisch vorgesetzt bist.
Richtig.
Ja? Und dass man das dann am besten im guten Stil macht, das heißt im Vier-Augen-Gespräch, sich dafür
Ja.
Zeit nimmt und so weiter. Auch das ist letztlich Stil und Etikette.
Ja. Und das auch natürlich wertschätzend formuliert, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe und dass der Mitarbeiter am
Konstruktiv.
besten auch noch versteht, warum das wichtig ist. Also auch da wieder ist ähnlich wie bei Kindern, dass sie
Feedback,
verstehen,
Feedup,
warum das vielleicht auch wichtig
Feedforward.
sein kann.
Genau.
Ja,
Was habe
genau.
ich beobachtet? Was ist der Idealzustand und wie kommst du dorthin?
Ja, absolut, absolut.
Knigge. Willst du
Ja,
vielleicht?
absolut. Ja, richtig cool. Jetzt hast du ja schon ein bisschen was erzählt, was du so für ein Angebot hast. Wenn ich jetzt noch mehr über dich erfahren wollen würde, wo könnten Interessierte dich denn dann erreichen, lieber Clemens?
Also wir bespielen sehr intensiv die Plattformen TikTok und Instagram. TikTok insbesondere deswegen, weil wir unsere Kunden von morgen erreichen möchten. Darüber
Ja.
hinaus halte ich es für sehr wichtig, dass man das Wissen demokratisiert, weil es hat am Ende gar nichts Elitäres, sondern es stiftet Nutzen für jedermann und jeder Frau, für alle, die sich
Ja.
dafür interessieren und auch eben einen großen gesellschaftlichen Nutzen. Und natürlich LinkedIn. Ich habe letztes Jahr einen eigenen Podcast mit knapp 100 Folgen gehabt, zusammen mit Bavaria Media. Also es wird Material ohne Ende geben, einschließlich eines Buches, hatte ich schon erwähnt, Anstand statt Ellbogen. Und wir haben auch offene Seminare. Das heißt, jeder oder jede, die Interesse hat, kann sich dazu anmelden. Und das so rund 10-mal im Jahr unterschiedliche Formate von schöner Döner. Das unkonventionellste Kniggeseminar aller Zeiten. Wirklich im Dönerimbiss, ohne Dresscode, ohne Sie, ohne Schloss und Füllfederhalter oder sowas. Einfach mal darüber sprechen, wie funktioniert denn würdevolles Essen und Leben in allen Essens- und Lebenslagen eben. Bis hin eben zu Tafelspitzen, wo es dann ganz streng und auch genau darum geht, was man als erstes verbindet mit Knigge. Das das Thema Tischkultur.
Genau.
Aber wir haben auch Better Business zum Beispiel als Angebot, ein zweitägiges Seminar, wo man eben darüber spricht, wie können wir als Team, wie kann ich als Individuum profitieren, ja, diese Persönlichkeitsentwicklung und dann aber auch zur Schnittstelle Organisationsentwicklung, wie profitieren wir als Team von dem Wissen und als letztes auch von, also das Unternehmen und wie kann das unser Kunde auch spüren. Ja, also wir sind überall erreichbar für alle Interessierten.
Sehr gut, dann würde ich euch mal ein paar Links mal in die Shownotes nachher legen, dass man das auch
unbedingt sehr kann. Gerne.
Ja, schön, dass du da warst. Schön, dass wir hier über Etikette und ja, Umgangsformen gesprochen haben, lieber Clemens. Wenn ihr jetzt das Podcast-Interview hier gehört habt und sagt, das findet ihr spannend, dann lasst gerne ein Abo da und vor allen Dingen freuen wir uns auch jede Bewertung, die wir bekommen. Und natürlich, wenn ihr jemanden kennt, für den das auch interessant ist, dann empfehlt den Podcast, diese Episode hier natürlich sehr gerne weiter. Clemens, vielen Dank für die gemeinsame Zeit. Bis bald.
Ich danke dir, lieber Helge.
Ciao.
Mach's gut. Ciao. Thank you.